Liebes Kino. Erinnerungen von Adrian Kutter. Ein Podcast der Filmtage Oberschwaben.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebes Kino, Erinnerungen von Adrian Kutter. Und jetzt mit zwei weiteren Spezialfolgen, wenn man so möchte, weil wir sind gar nicht im Studio bei ihm oder bei mir daheim am Tisch und trinken Tee, sondern wir sind vor Ort im Cineplex in Biberach und besuchen da das Filmmuseum, das Film- und Kinomuseum Baden-Württemberg. Das hat der Adrian Kutter nämlich aufgebaut mit seinen zusammengesammelten Stücken. Und da gibt es eine ganze Menge Perlen zu finden. Und was es da alles gibt, das möchten wir euch nun gerne vorstellen. Ihr könnt dann diese Episode, die wir jetzt aufzeichnen, die könnt ihr nehmen, in das Cineplex gehen und dann einfach die Exponate, die es da gibt, anschauen und nebenher den Adrian Kutter erzählen, hören. So, Adrian, aber erstmal herzlich willkommen in deinem eigenen Museum.
Lieber Michael, ne? Und es ist eine wunderbare Idee von dir, mich auf einem Gang auf dem Museumsweg, 16 Abteilungen sind es hier im Film- und Kinomuseum Baden-Württemberg, zu begleiten, ja, den einen Audiokommentar, wo man dann über den Kopfhörer mit sich tragen kann. Das gibt's hier tatsächlich nicht. Ja. Und so wärst du hier dann tatsächlich der Erste, der so etwas macht. Und das würde ich mir sehr, sehr gerne dann auch einverleiben für zukünftige Führungen. Wunderschön.
Auf jeden Fall.
Ich freue mich.
Ja, 16 Exponate hast du gesagt.
Nein, 16 Abteilungen.
Abteilungen, stimmt. Exponate, Hunderte.
Ja, zunächst mal einen kleinen geschichtlichen Überblick. Mhm. Also Anfang 1990er Jahre sind ein paar Filmfanatiker, mich inbegriffen, dann zusammengekommen und haben überlegt, es sind alles Baden-Württemberger gewesen, wir machen ein Museum auf, speziell für Baden-Württemberg, für persönliche aus Baden-Württemberg, sammeln Filme dafür und die entsprechenden Exponate. Und dann wurde tatsächlich der Verein gegründet, 1994, der Förderverein Film- und Kinomuseum Baden-Württemberg, mit dem Ziel, dieses Museum aufzubauen. Mhm. Und es dauerte dann tatsächlich eine ganze, ganze heftige Zeit, bis das Ganze dann fertig wurde. Erst 2000, um die 2000, haben wir dann einen Standort gefunden, und zwar beim Neubau des großen Kinozentrums in Biberach. Damals hieß es Sternpalast, so wie ich es gebaut habe, mit 8 Sälen. Jeder Saal mit einem Planeten- oder Sternennamen ausgesehen, mhm, und entsprechend auch ausgestattet. Mhm. Und altersbedingt habe ich das dann verkauft, viele Jahre später. Und dann mittlerweile ist der zweite Verkauf schon an einen Betreiber aus Neu-Ulm, Herr Seiler, und der dort auch das Dietrich-Theater betreibt. Und seitdem heißt es Cineplex, mhm, nicht mehr Sternpalast, mhm, Cineplex. Mhm. Ja, also und hier bin ich jetzt als Mieter mit dem Museum drin. Ich bin seit Anfang der Gründung des Museums Vorsitzender im Verein, der das Kino betreibt. Ja, und wir waren anfangs mal gute 30 und mittlerweile nur noch ein halbes Dutzend. Ja, und wir werden alle älter. So, mhm, ist es halt. Ne? Mhm. Und Nachwuchs gibt es tatsächlich für so einen Verein, der ein Kino, ein Museum betreibt, tatsächlich nicht, erstaunlicherweise. Wobei das Besondere ist, da es in einem Kino ist, in dem Kino, das ich ja mal gebaut habe in dieser Form, und die 16 Abteilungen eingebracht, die einzelnen Abteilungen sind so exakt beschriftet und auch bebildert, dass jeder ohne eine Führung sich hier selbst durcharbeiten kann. Da braucht er dann schon, wenn er alles lesen will, zwischen 2 und 3 Stunden.
Okay.
Führungen mache ich hin und wieder auf Bestellung, aber ansonsten ist es dann tatsächlich ein offenes Museum. Das ist das Besondere. Das heißt, wenn das Kino seine Pforten öffnet für normale Kinobesucher, ist es durchgehend bis in die Nacht ein zugängliches Museum. Die einzelnen Abteilungen. Die Leute, die sich dafür interessieren, müssen dann keinen Eintritt bezahlen. Es ist also ein offenes Museum und das ist eine Besonderheit, glaube ich.
Das ist so. Und für diejenigen, die jetzt nicht hier sind, Das vielleicht kann man noch ganz kurz sagen, Wenn man eben in das Cineplex reinkommt, dann ist auf der rechten Seite ist die Kasse, Dann sieht man die Kinosäle und auf der linken Seite eben diese großen Glasvitrinen, in denen eben die Exponate, das sind Kameras und Projektoren und noch eine ganze Menge mehr. Das werden wir jetzt gleich alles erfahren, aber damit man eine Vorstellung hat, wenn man ins Kino geht, Kann man eben gleichzeitig Kinogeschichte anschauen.
Ja. Und zwar ist das ein Foyer, das ist ca. 100 Meter lang. Mhm. Am Ende ist die große Theke, wo dann
Popcorn-Maschinen
ähnliches dann verkauft werden kann. Und auf der linken Seite sind also diese Ausstellungsvitrinen und dann aber noch in einer weiteren Abteilung und auf im zweiten Stock oben.
Dann würde ich vorschlagen, schauen wir uns doch die Abteilungen der Reihe nach mal an. Wenn man reinkommt, kommt natürlich Abteilung 1. Was sehen wir hier, Adrian? Was sehen wir in der Vitrine?
Ja,
einen riesigen Projektor.
Das ist natürlich der Beginn eigentlich der Kinozeit in Biberach 1912. Ne?
Also,
aber zuerst mal eine kleine,
über 100 Jahre.
Eine kleine Übersicht überhaupt über Filmgeschichte, denn das Museum stellt jetzt in den 16 Abteilungen im Lauf von 20 Jahren Bestand, habe ich die Vitrinen immer wieder mal umgestaltet, andere Themen eingebracht und im Moment sind im Mittelpunkt dieser 16 Abteilungen berühmte Schwaben, also Oberschwaben, Niederschwaben, also Stuttgart oder aus dem Badischen, alles, was halt zu Baden-Württemberg gehört, die werden hier auf besondere Weise beschrieben und ihre Exponate, die sie hatten, ja, und ihre Berufe, die sie ausübten, hier dargestellt. Und so haben wir hier einen Überblick über 130 Jahre Kinogeschichte in Biberach zum einen und weit über 100 Jahre Filmgeschichte, ja auch ganz allgemein. Ja, und dazu jetzt ein paar Worte, denn es hängt ja auch mit den Exponaten zusammen, die man hier sieht. Mhm. Ja. Also begonnen hat alles, was man vielleicht mit Projektion von Bildern beschreiben kann, schon 1695. Ein Holländer namens Huygens hat offensichtlich die ersten Bilder damals an eine Wand projiziert, mit einer Kerze selbstverständlich. Mhm. Was anderes gab es nicht. Später kamen dann vielleicht Glühbirnen dazu, als er erfunden wurde. Und vor allem dann im 19. Jahrhundert, also so zwischen 1800 und 1870, war die Hochzeit der sogenannten Laterna Magica.
Ja.
Laterna Magica, das waren also Gehäuse mit einer Lichtquelle, am Anfang Kerzen, später dann Glühbirnen, ja, und mit denen wurde dann wie bei einem Diaapparat bemalte Bildscheiben an die Wand projiziert. Deswegen der Name Laterna Magica in unterschiedlichster Form. Ja. Und hier haben wir in der Vitrine tatsächlich eine, die aus von Hugenotten, die aus Frankreich fliehen mussten, Mitte des 19. Jahrhunderts nach Deutschland rübergebracht. Das ist also eine Rarität. Und wir haben, bitte?
Jeder Student der Filmgeschichte lernt über die Laterna Magica. Was habe ich das nicht auch im Studium gehabt? Jetzt sehe ich endlich ein Original. Das ist ja fantastisch.
Und mit den ganzen Bildscheiben, die einfach durchgeschoben werden wie in einem Diaapparat. Und so habe ich hier einige dieser Exponate aufgestellt. Und dann kam halt irgendwann der Film dazu. Ne? Thomas Alva Edison hatte einen amerikanischen Erfinder für sich verpflichtet, der zuerst belichtbare Bildscheiben herstellte und später dann dasselbe System dann verwandt, um den sogenannten Celluloid-Film, der dann erfunden wurde, damit zu belichten. Ja. Mhm. Und dann ging es los, kann man ja dann schon als Film bezeichnen. Und es war so um 1880 herum. Und die ersten Apparate, die dann diese belichteten Filmstreifen dann vorführen konnten, war eine Kombination von Laterna Magica, also da konnte man nach wie vor Bildscheiben projizieren und dann aber auch Film. Es waren aber ganz kurze Filmchen, 5 oder 7 Minuten, mehr konnten die nicht kopieren damals. Ne? Hier haben wir einige Exponate, die diese Kombination darstellen von Laterna Magica und Film. Erstaunlicherweise dann schon der sogenannte 35 Millimeter Film, ja, den Thomas Alva Edison auch erfunden hatte, mhm, in seiner Größe. Eine ganz interessante, nette Geschichte ist es, ne? Mhm. Als sein Techniker, der diese belichtbaren Bildscheiben erfunden hat, hat er eine Größe gefunden von 70 Millimeter Breite. Und das stammte daher, weil er eine der damals traditionellen Bildscheiben, Fensterscheiben, die in allen Häusern in den USA eingebaut wurden, einfach ein paar Mal unterteilt hat und dann ein Streifen war dann 70 Millimeter okay breit. Ja, und als er dann den Film entwickelte, hat er Edison gesagt, das ist zu groß, die 70 Millimeter, machen wir es in der Mitte einen Schnitt durch, dann waren es die 35 Millimeter und etwa 2,34 Zentimeter in der Höhe. Ne? Und bis zum heutigen Tag, als dann der Film, solange der Film noch existierte, bis zur Einführung des digitalen Films, war dies das gängige Format 35 Millimeter fürs Kino. Ne? Mhm. So, was wir hier noch haben in dieser Vitrine, ist halt meinem Großvater Gottlob Friedrich Erb gewidmet, der 1912 das erste richtige Kino in Biberach eröffnet hat. Wie kam er überhaupt dazu? Also bis circa 1905 gab es keine stationären Kinos, sondern da war die Kinematografie war eine Geschichte, die in Zirkuszelten oder in Stadthallen stattfand. Also ein Jahrmarktspektakel mehr oder weniger. Und es gab ja auch nur kurze Filme, die man natürlich dann auch zusammenfassen konnte zu einem Programm, ganz klar. Ne? Und die ersten richtig stationären Kinos entstanden weltweit, auch in Deutschland, so zwischen 1905 und 1910. Mein Großvater war damals noch Besitzer einer Fabrik in Schwäbisch Gmünd, Färberei, Wäscherei und Reinigung. Mhm. Und wurde schwer lungenkrank durch die chemischen Dämpfe. Ja. Der Arzt hat gesagt, nur ein Jahr, dann sind Sie ein toter Mann. Verkaufen Sie Ihre Fabrik und suchen sich was Neues. Dazu kommt, dass er bereits vor diesem Ereignis, zwei Jahre davor, den ersten Kinobetreiber, der ein richtiges stationäres Kino in Schwäbisch Gmünd aufgebaut hatte, kennenlernte. Der kam nämlich zu ihm, das waren ja alles damals Seiteneinsteiger, den Beruf eines Kinobetreibers gab es gar nicht. Der kam zu ihm, weil er wusste, naja, der Herr Erb ist ja ein Fabrikbesitzer, der hat vielleicht Geld und hat ihn um Geld angebettelt. Der war ein sehr, sehr gutmütiger Mensch. Ich durfte ihn ja noch kennenlernen, mein Großvater. Er hat ihm Geld geliehen und so konnte er das erste Kino dann eröffnen in Schwäbisch Gmünd, was sich rumgesprochen hat. Und dann kamen künftige Betreiber in Stuttgart. Ich will jetzt die Namen nicht nennen, sonst diffamiere ich die Familien. Ja. Aber tatsächlich, ne, in Stuttgart, dann in Göppingen, in Friedrichshafen, in Ravensburg, überall rum und hat den Geld geliehen und ehrlicherweise von vielen das Geld nicht mehr zurückbekommen. So hat er mal das Friedrichshafener Kinos am Hacken gehabt, weil der Besitzer nichts bezahlen konnte. Okay. Da hat es mein Großvater übernehmen müssen. Ja. War nicht gerade günstig. Weit von Biberach weg. Gut, okay, zurück. Er hat dann überlegt, ja, was mache ich jetzt, wenn ich meinen Beruf als Färber, Wäscher, Reiniger nicht mehr ausüben kann? Und durch diese Kontakte zu den Kinderbetreibern, das ist vielleicht was Innovatives, was Zukunftsträchtiges. Und hat einen Ort gesucht, wo es noch kein solches stationäres Kino gab. Mhm. Ne? Und hat erfahren, dass in Biberach eine Filiale eines Ulmer Unternehmers eröffnet hat und schon nach 2-3 Monaten wieder dicht gemacht hat, weil er das nicht auf die Reihe gekriegt hat. Mhm. Hat mit dem Besitzer des Hotels, das daneben war, verhandelt, hat tatsächlich die Zusage bekommen und hat dort ein richtiges Kino eingebaut. 1912 war die Eröffnung. Ja, und es waren damals natürlich diese, wie gesagt, Kurzfilme um die Zeit, die man zu einem Programm zusammenfasste, na, von einer Stunde etwa. Und die Menschen gingen da meistens rein und blieben so lange sitzen, bis es wieder von vorne anlief. Ne? Das war die Geschichte damals, bis dann die ersten Langfilme kamen, so zwischen 1920 und 1930. Also ich nenne es ein paar deutsche Titel wie Metropolis ne, oder Das Kabinett des Dr. Caligari und so fort. Ne? Der deutsche Film, der Stummfilm, Der deutsche Stummfilm der damaligen Zeit war weltweit der führende, der berühmteste. Ne? Ja. Naja gut, und dann kam 1930 der Tonfilm. Alles hat sich verändert. Ne? Die Kinobetreiber mussten viel Geld investieren, um sie umzustellen auf den Ton. Ja. Und auf der anderen Seite die Menschen, die die Musik machten und die Sprache ersetzt haben damit im Kino, die wurden alle arbeitslos. Ne? Wobei man sagen muss, der Stummfilm der damaligen Zeit war nie stumm, er war immer begleitet. Ne? Mit Grammophon, mit Klavier. Ja. Ne? Und später dann, als die Langfilme kamen, die großen, sogar mit ganzen Orchestern. Es gab in New York oder in London Orchester mit bis zu 1000 Leuten, ja, mit Kinos, die 3.000, 4.000, 5.000 Plätze hatten. Ja, ja, dann gab es riesige Kinoorgeln, ja, und Wasserspiele auf der Bühne, artistische Darbietungen. Das war die Begleitung zum Stummfilm. Ne? Und der Höhepunkt eigentlich war die sogenannten Kinoerzähler. Die standen mit Frack und Zylinder und Zeigestock auf der Bühne neben dem Bild, das damals noch ziemlich quadratisch war, und haben, während der Stummfilm lief, dem Publikum den Film erklärt. Die Alternative war natürlich die Zwischentexte, ja, aber der Kinoerzähler hat natürlich mehr gebracht. Ne? Ja, und es war eine richtige Kultur. Ne? Und es gibt übrigens einen Roman, der Kinoerzähler, und der wurde auch verfilmt. Wer sich dafür interessiert, mit dem legendären Armin Müller-Stahl in der Hauptrolle, okay, als Kinoerzähler. Ja. Den Film gibt es zu kaufen auf DVD, also ich kann es nur dringend empfehlen. Naja, und diese Kinoerzähler, das war eine Tradition. In Japan standen sogar immer zwei auf der Bühne, einer links und der andere rechts vom Bild. Ne? Und einer war eine Legende in Japan, der Bruder von Akira Kurosawa, dem legendären, berühmtesten japanischen Regisseur, der die Sieben Samurai gemacht hat.
Rashomon.
Ja, und als dann die Kinoerzähler nicht mehr auftreten durften, als der Tonfilm kam, hat er sich umgebracht.
Ja, ach nee.
Das ist historisch überliefert. Naja, gut, also die ganzen Menschen, die mit dem Tonfilm dann den Tonfilm ersetzten und die dann arbeitslos wurden, die sind auf die Straße gegangen und haben protestiert. Da gibt's hier in der Vitrine ein Plakat gegen den Tonfilm an das Publikum. Achtung, Gefahren des Tonfilms. Tonfilm ist Kitsch, Einseitigkeit, wirtschaftlicher und geistiger Mord.
Ach, hey.
Lehnt den Tonfilm ab. Internationale Artistenloge und Deutscher Musikerverband. Es hat alles nichts geholfen. 1930 kam der Tonfilm und hat das alles ersetzt. Ich habe mal recherchiert, es gab damals im Deutschen Reich tatsächlich 180.000 Menschen, die in den Kinos tätig waren, die Artisten, Musiker und so fort, und die sind alle arbeitslos geworden. Also das gab es damals schon, nicht erst heute, dass man auf die Straße ging zum Demonstrieren.
Aber die Musiker haben doch sicherlich dann auch viel für den Tonfilm machen können, oder? Filmmusik war das dann noch nicht so?
Das war ja dann eine andere Form der Herstellung, der Synchronisation und den Tonfilm auf den Film zu bringen, den sogenannten Lichtton.
Ja. Ja, ja.
Nee, da waren Techniker am Werke und das konnten die tatsächlich nicht. Das waren ja einiger.
Aber irgendeiner musste doch komponieren und auch die Musik machen. Hat es nicht aufgewogen?
Aber im kleinen
Raum. Ja, okay. Aber klar, bei 180.000 Menschen ist das
schon. Die natürlich dann eine Filmpartitur spielen mussten, ja. Aber das war natürlich nur ein Bruchteil von diesen, ja.
Gut,
ja, okay. Mein Großvater hat dann natürlich auch den Tonfilm eingeführt. 1926 hat er sogar noch das Stadttheater in Biberach angemietet, weil die Zahlen in den Kinos so explodierten, dass das kleine Kino in der Innenstadt 1912 mit 300 Plätzen dann einfach zu klein war und hat dann zusätzlich im Stadttheater am Wochenende auch noch Kino gemacht. Und das Ganze bis 1949, wo es dann meinem Vater übergeben hat. Ne? Und ja, das ist, und gut, ich bin jetzt die dritte Generation, ja, ich habe es übernommen, aber das habe ich in einem anderen Podcast ja schon erzählt. Dann als ich aus dem Studium 1973 zurückkam, habe ich dann das Kino weitergeführt.
Ja.
Und jetzt auch nicht mehr. Also das ist Kinogeschichte Teil 1 und Filmgeschichte ganz allgemein. Was wir hier drin noch sehen, ist einer der Projektoren damals, der im Kino lief, aus dem Jahr 1921. Dann die Türen übrigens, die habe ich im Keller gefunden. Die hat mein Großvater, als er das neue Kino 1941 eröffnet hat, das doppelt so groß war, mit 650 Plätzen, ja. Mhm. Und dann das kleinere in der Innenstadt mit 300 Plätzen geschlossen. Allerdings dann im Stadttheater auch noch weitergespielt. Der Film war damals ein Hit, ne? Mhm. Das darf man nicht vergessen.
Und wie man auf der Türe sieht, also man sieht eine Türe mit Glasscheiben drin, da hat man Kasse noch mit C geschrieben.
Ja, ja. Oder hier Loge und Sperrsitz. Ah. Das war so die Traditionsnamen, ja.
Also aber sind die handschriftlich draufgeschrieben. Ja, ne?
Genau.
Super.
Genau. Okay, also dann haben wir hier auf dieser Seite die komplette Chronik der Biberacher Kinogeschichte. Wunderschön nachzulesen, Bildern, das ist mein Großvater, meine Großmutter. Ne? Dann das erste Kino 1912, dann später die hat mein Vater noch einen weiteren Saal zu dem 1941 eröffneten Kino dazu gemacht. Das eine hieß Filmtheater, das andere Urania. Mein Vater war ja Astronom und hat dieses Kino dann Urania als die Muse der Sternkunde genannt. Ja. Ich kam dann 1973, na, und habe dann im Laufe der Jahre zwei weitere Kinos dazu gebaut und schließlich der Umbau zum Sternpalast mit 8 Sälen. Das ist hier alles, wie du siehst, dargestellt.
Ja.
Kann man schön nachlesen. Das ist schon eine eindrucksvolle Chronik.
Allerdings, in jungen Jahren in Schwarz-Weiß sieht man dich hier auf dem Foto. Das Foto lohnt sich allein, hierher zu kommen einmal. Wir gehen in die zweite Abteilung, eine Vitrine weiter. Und da sehen wir jetzt jede Menge kleine Kameras.
Also das ist eine Besonderheit. Ne? In Stuttgart hat ein Schwabe, der in Stuttgart geboren wurde, 1879, einen technischen Betrieb aufgebaut und selbstverständlich dann inspiriert durch die ersten Kinobetreiber in Stuttgart dann beschlossen, jetzt mache ich auch so Kinomaschinen, Projektionsmaschinen, der Eugen
Bauer.
Ja. Und der übrigens engst befreundet war mit einem anderen, der auch in Stuttgart da schon tätig war, im technischen Bereich, der legendäre Robert Bosch, der Erfinder der und Gründer der Firma Bosch, die es heute noch gibt, eine Weltfirma.
Genau.
Der ist in Albeck bei Ulm geboren, der Robert Bosch, war einiges älter, Jahrgang 1861 und der Eugen Bauer 1879. So, und die waren eng befreundet und als dann der Betrieb dieser Produktion von Kinomaschinen explodierte, hat er mit Robert Bosch fusioniert und die haben dann mit ihm zusammen, bis er aufhörte, dann gemeinsam weiter Kinoprojektoren gebaut und das ganze Produktsortiment erweitert durch Kameras, Kameras und alle möglichen weiteren Projektionsmaschinen, auch im 16 und 8 Millimeter Bereich und wurden damit weltberühmt. Ne? So in der Firma, die in Stuttgart unter Türkheim war, Kino Bauer, Bosch hieß sie dann, wobei der Name Bauer immer erhalten blieb dabei, gab es dann auch ein Museum, in dem alle Produkte, die produziert wurden von Bosch Bauer, mit einem Exemplar eingebracht wurden. Die ganzen Kameras, ja, und selbstverständlich auch die Projektionsmaschinen. Und als die Firma dann schloss mit der Produktion, Bosch natürlich nicht, aber Kino Bauer hat geschlossen dann, als die Digitalisierung kam, sind die ganzen großen Projektionsmaschinen ans Technische Landesmuseum in Mannheim und dort verrotten sie im Keller. Werden nicht leider ausgestellt, obwohl es ja Kinogeschichte par excellence ist in Deutschland und weltweit. Und die Kleinteile hat ein Techniker, der bei Bosch arbeitete und nebenbei das Museum betreute, der war für die Feinkontrolle zuständig als Ingenieur. Der hat es dann vor der Vernichtung auf dem Schrottplatz gerettet, die ganzen Kleinteile und hat die mitgenommen nach Hause. Die Rentner der Firma Bauer in Stuttgart unter Türkheim treffen sich noch regelmäßig einmal, zweimal im Monat und kommen auch regelmäßig einmal im Jahr nach Biberach, weil hier unglaublich viele Bauer-Produkte ausgestellt sind. Und dann laufen sie durchs Museum und denen laufen buchstäblich die Tränen runter, ne? Der Erinnerung über ihre Arbeiten, die Produkte, die sie selber mitgestaltet haben. Ja? Einer davon war Günthers Sohn aus Wittislingen. Wittislingen ist im Ries, ne? Und der hat also diese ganzen Exponate mitgenommen und gerettet, ne? Als das Museum aufgelöst wurde. Und der war auch einer dieser Rentner-Gang von Kino Bauer. Und der hat dann gesagt, Adrian, du kriegst es. Ne? Und jetzt sind hier sämtliche Exponate um die 100 ausgestellt. Das ist eine einmalige Sammlung, die gibt es nirgendwo auf der Welt mehr. Ne? Von jedem Produkt ist nur eins gebaut worden. Ja, man kann es hier sogar nachlesen. Ich habe es alles genau beschriftet, ne? Mit Nummern und hier auf einer Liste nachzufolgen, wie was das Ganze dann darstellt. Also eine wunderbare Sache und natürlich eine Hommage an zwei Größen, wie Kino, wie der Eugen Bauer und vor allem Robert Bosch. Ne? Das ist, die sind große Schwaben, wenn man so will.
Du hattest ja gerade beim ersten, in der ersten Abteilung die 35 mm angesprochen. Ja. Jetzt sind das hier lauter Super 8 Kameras. Ja. Das wurde dann nochmal zweimal geteilt. 35, das ist dann praktisch 16.
Also wir kommen jetzt gleich später zu einer anderen Abteilung, wo ich dann auch die anderen Formate ein bisschen beschreibe. Also schon früh wurde dann neben dem 35 mm Film auch der 16 mm Film und dann 8 mm Super 8. Zwischendurch gab es sogar auch 9 mm.
Ach, ne? Okay.
Und damit auch die entsprechenden Aufnahmekameras und Wiedergabeprojektoren.
Ja.
Das natürlich zum einen vor allem 16 mm für den Dokumentarfilmbereich. Ne? Die Dokumentarfilmer konnten auf dem Rücken, wenn sie in der Natur unterwegs waren, nicht diese riesen 35 mm Kameras mit sich rumschleppen. Also die haben dann gern auf 16 mm Kameras zurückgegriffen. Und dann für den privaten Bereich zu Hause, da war natürlich 8 mm und Super 8 der große Hit. Und das wurde natürlich von Kino Bauer und Eugen Bosch dann auch bedient im ersten Sinne des Wortes. Ne? Also ein neuer Marktsegment. Ne?
Für den Privatgebrauch. Und da hat man auch noch kleine Projektoren von Super 8.
Genau,
ich meine diesen hier ganz rechts mit der 40.
Ja.
Den kenne ich noch aus dem Schulunterricht, wo auch Lehrer das noch vorgeführt haben. Und das ganz unten, entschuldigen, das sind Klebepressen, oder?
Wenn man den Film dann zusammenklebte oder in Schaden dann rausschneiden musste, muss das ja wieder zusammenkleben.
Ja.
Genau, richtig. Ne? Dann natürlich die Mikros für die Vertonung, ja, selbstverständlich. Und hier oben sind 16 mm Projektoren,
die das ist schon groß.
In der Schule eingesetzt wurden. In der Schule war es weitgehend dann doch auch 16 mm.
Ja.
Also Bauer, wobei es auch dann andere Firmen gab, die das nachmachten, Siemens zum Beispiel,
Da gab es dann die FWU-Filme, Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht. Daran kann ich mich noch gut erinnern.
Situiert in München. Ja,
in München,
genau, FWU, ganz berühmt, genau. Und damit wurden die armen Schüler im Unterricht gequält.
Das war immer super, wenn wir Film schauen konnten, ja. Aber die waren halt laut im Unterricht. Das war noch ein richtiges Rattern, was man dann hatte. Ne?
Genau, so ist es, ne?
Also, okay.
Kommen wir zur nächsten Abteilung.
Dritte Abteilung, nächste Vitrine.
Und wieder ein berühmter Schwabe. Also es geht.
Lass uns noch ganz kurz beschreiben, was wir sehen, für die nicht da sein können. Wir sehen wieder Projektoren, wir sehen aber auch ein Grammophon und wir sehen noch mal kleinere Super 8 Kameras und auch noch mal, was sind das, selbstgebaute Laterne Magica sozusagen, Cinebane, ach was.
Genau.
Okay, dann erzähl.
Also, diese Vitrine ist einem weiteren berühmten Schwaben gewidmet, Dietmar Schneider, der übrigens nach dem Krieg als zunächst noch Kriegsgefangener in Friedrichshafen bei den Zipplandwerken arbeitete. Später dann aber nach Stuttgart kam, dort als Ingenieur eine Anstellung bekam und in der Firma sich hochgearbeitet hatte. Und diese Firma hieß eine weltberühmte Firma, Standard Electric Lorenz. Und die haben die berühmten damals ersten Fernsehgeräte, Schaub Lorenz, und Rundfunkgeräte gebaut. Und er war am Schluss der Generaldirektor.
Ach, okay.
Genau.
Und wow.
Er lebte in Kleinsachsenheim, das ist irgendwo bei Heilbronn, und hatte als Leidenschaft ein privat Filmgeräte gesammelt. Das sind uralt Geräte, also aus der Stummfilmzeit, Laterna Magicas dabei.
Ja.
Ja, und natürlich auch Fotoapparate in unterschiedlichsten Formaten bis ganz neue Projektoren. Und was hier ganz, ja, das, was du vorher angesprochen hast, das waren sogar Kleinprojektoren für Kinder. Ein Dux-Kino und ein Cinebana, ne? Alles so aus den 50er Jahren.
Aus Karton Kinder, zum selber bauen, ja, super.
Wobei Kinder damit auch kleine Filmstreifen vorführen konnten. Damit, wenn du so willst, war das nichts anderes als Laterna Magica.
Ja.
Und hier was ganz Besonderes, ein sogenannter Edison Home Phonograph aus dem Jahr 1903.
Ah, das habe ich irrtümlich Grammophon genannt, das ist ein Phonograph, weil er keine Scheibe hat, sondern
Walzen.
Ja, Walzen, ja, genau.
Da sieht man hier die Walze, die ist da drauf gesteckt und wenn der Motor läuft, den kann man aufziehen mit einer Kurbel und dann läuft die Walze und drüber dann eine Stahlnadel und dann hört man die Musik durch die Tröte durch. Ne? Funktioniert übrigens heute noch.
Ja? Ja. Machst du es manchmal an?
Wenn du willst, kann ich es noch anmachen. Ja,
können wir zum Schluss noch?
Ja, nee.
Ja, Wahnsinn.
Machen wir es doch.
Ja, gerne. Oder gleich, ja?
Ja, sicher. Also das ist natürlich ein Hit, ne? Und da gibt es dann die verschiedenen Walzen, konnte man damals kaufen, ja. Also wenn ich es richtig einstelle, kann man das mal gut hören, ja.
Genau.
Da müsste ich es aber rausholen, ja?
Ja, nein, mach dir keinen.
Tatsächlich noch, ne? Und das sind dann die verschiedenen Walzen.
Ja.
Die konnten wir kaufen. Da ist sogar der Herr Edison dann abgebildet, ne?
Ja.
Und da ist dann, sind diese Walzen drin, ja?
Wow.
Die kann man dann rausholen, ne? So. Das ist praktisch das System wie eine Schallplatte, ne?
Ja.
Ja, nur rund, ne?
Nur rund, genau. Ja. Und Metall.
Und das, doch. Edison hat natürlich dann auch das Ganze auf Schallplatte später umgestellt.
Okay.
Der hat beides erfunden, wenn man so will. Und es gab sogar, da war er führend.
Ja, geht's. Ah, super. Ja. Wow. Also das ist schon beeindruckend, dass es auch eine Technologie ist,
ja,
die wahrscheinlich auch nochmal in 100 Jahren einfach weitergeht, ohne dass man digital, Software, Elektronik
das ist richtig, ja.
Aktualisieren muss.
Genau. Edison hat sogar dann, als der Tonfilm aufkam, eine Erfindung gemacht, indem er, das war dann nicht das Grammophon, sondern Plattenspieler mit Schallplatten verbunden hat mit einem Kinoprojektor und damit einen Film mit Ton und Sprache dann bedienen konnte.
Mhm.
Das hat nie richtig funktioniert.
Oh, okay.
Denn wenn mal ein Film Riss hatte und die haben damals pausenlos Schäden gehabt, die Rillen konntest du aus einer Schallplatte nicht rausschneiden. Ja? Also waren in aller Regel waren die Filme dann nicht synchron zwischen Bild und Ton. Und so, er war natürlich stinksauer, dass er hat ja war ein Großverdiener mit solchen Dingen, dass er sich damit nicht durchsetzen konnte. Aber der Lichtton, nämlich eingebrannt im Filmstreifen, wurde in Deutschland erfunden, ja, und in Frankreich und in Dänemark, ne, und das schwappte dann natürlich auch nach USA rüber und hat sein System verdrängt.
Ja. Gut. Vorbei an Zoomania, an den Filmplakaten der Spielfilme, die jetzt laufen, zur vierten Abteilung, darum geht es natürlich. So, und jetzt sehen wir hier große Kästen mit Löchern. Auf Anhieb kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen, was es damit auf sich hat. Erklär mal, Adrian.
Also, diese Vitrine, Teil 4 des Museumswegs, ist zwei Dinge gewidmet. Einmal den sogenannten Wanderkinos. Und zweitens natürlich den anderen Filmformaten, die ich vorher schon kurz angesprochen hatte, nämlich vor allem 16 Millimeter. Ne?
Ja.
16 Millimeter hier separat dargestellt deswegen, weil auch 16 Millimeter bei den Wanderspielern zum Einsatz kam. Die größten waren natürlich 35 mm Projektoren und da musste man Spezialkonstruktionen machen, damit die überhaupt transportabel waren. Mhm. Wir werden nachher Projektoren sehen, wie sie im Kino, in den stationären Kinos eingebaut waren. Die wiegen eine halbe Tonne, ne? Und mussten auch so schwer sein.
Ja.
Das sind also hier drei 35 mm Projektoren. Man sieht also das Laufwerk und wo auch Ton und Licht hergestellt wird in der Mitte. Ja. Dann zwei Rollenkästen drüber und drunter, denn der Film musste ja durch den Projektorkopf durchlaufen, mhm, und in die untere Rolle wieder rein. Ja. Dazu braucht man auch zwei Maschinen, dass man ohne Pause vorführen konnte. Und das war natürlich der Hit, vor allem nicht nur bei den Wanderkinos. Die Wanderspieler bedienten die Städte und Gemeinden, wo es keine Kinos gab. Ganz groß nach dem Zweiten Weltkrieg, weil viele Kinos ja nicht mehr existierten, mhm, kaputt waren. Das war eine Hochzeit, aber auch in den 20er und 30er Jahren nach dem Ersten Weltkrieg war die Hochzeit der Wanderspieler.
Mhm.
Und hier haben wir einen besonderen Projektor, der hat die Bezeichnung TK35 von Carl Zeiss Jena 1947 konstruiert. Übrigens ein Nachbau einer russischen Maschine.
Mhm.
Das ist der Projektor mit den beiden Spulenkästen, Verstärker für den Ton, Gleichrichter. Gleichrichter ist dafür notwendig, weil alle Kinoprojektoren nur mit einem Gleichrichter betrieben werden können. Das hängt damit zusammen, dass wenn der normale Wechselstrom hier zum Einsatz käme, würde das Licht in der Projektion in der Sinuskurve des Wechselstroms schwanken.
Mhm. Ja.
Und so muss man den Wechselstrom im Kino umwandeln in Gleichstrom.
Okay.
Ja. Und ja, deswegen braucht man also einen Gleichrichter.
Ja, ja.
Ja, also da sieht man das also hier, Lautsprecher, Gleichrichter, Verstärker und die Filmprojektion. Und Gerät TK35 wurde in der DDR vor allem dann ganz groß eingesetzt. Na, das war eine Tradition. Die Open-Air-Veranstaltungen in der DDR waren legendär, vor allem an der Ostsee, für die Urlaubmacher aus der DDR.
Okay, ja.
Das war der Projektor, mit dem diese Vorführung gemacht wurden.
Ja.
Eine Legende geradezu, ne?
Ja, und dann
gab es hier auch einige im 16mm Bereich,
ja,
die selbstverständlich genauso zum Einsatz kamen, zum Teil bei den Wanderspielern, zum Teil auch dann im technischen Bereich. Also hier ist ein amerikanisches Modell RCA, das habe ich von der Firma Bosch gekriegt. Die haben das in der Firma benutzt, um sogenannte Werbefilme damit zu projizieren. Ja.
Wahnsinn.
Genau.
Die Löcher, die man hier in den Kästen sieht,
das ist einfach sogenannte Lüftungslöcher.
Ach, das ist einfach nur Lüftung. Vielleicht kann man da auch zuschauen, wie die Rolle abgespult wird.
Nein, gar nicht. Hier vorne, man sieht natürlich den Filmlauf, das ist richtig, ne? Aber es ist eigentlich nur zur Belüftung.
Belüftung.
Der Film läuft ja hier durch.
Ne? Ja.
Ja, genau.
Ja, und die mussten ja auch hell sein, ne? Die Projektoren waren schon groß, weil da brauchst du schon eine Menge Licht für großes Publikum.
Genau, und zunächst waren das alles noch sogenannte Glühlampen, Speziallampen, die natürlich auch keine große Lebensdauer hatten. Und später wurde das sogenannte Xenonkolben erfunden. Da kommen wir jetzt gleich dazu, für welchen Zweck man das vor allem dann braucht. Ja. Also, unsere nächste Vitrine.
So, hier sieht man jetzt drei Teller, die an einem Ständer aufgehängt sind. Und dieser Teller, das ist eine kleine globale Sensation, kann man nicht anders sagen, oder? Das wirst du uns jetzt erklären.
Das ist richtig. Also, diese Vitrine ist Willy Burth gewidmet. Der ist in Bad Saulgau geboren. Damals hieß es noch bloß Saulgau. Das war ihm dann zu klein. Da ging er nach Ravensburg und hat in den 30er Jahren sein Kinoimperium dort aufgebaut. Und es war das Burgtheater und das Frauentor. Das Frauentor war das größte Kino in Oberschwaben mit fast 1000 Plätzen.
Wow.
So, und dann kamen die 70er Jahre, der Niedergang des Kinos in Deutschland, weil einfach Fernsehen Fernsehen und andere Freizeitaktivitäten dann mehr und mehr das Kinogeschäft beeinspruchten. Und dann waren die großen Kinos, ne, waren einfach zu groß, ne, mit 1000 Plätzen. Ja. Das galt vor allem für Kinos in Großstädten, die zum Teil noch größer waren. Und dann begann die große Ära der Zellteilung, nenne ich das etwas despektierlich. Da wurden diese großen Säle, wie übrigens auch das Dietrich-Kino in Neu-Ulm, das war das Truppenkino der Amerikaner und hatte 1000 Plätze.
Ja.
Und das wurde dann einfach unterteilt in 4, 5 kleinere. Ne?
Okay.
Und das hat der Willy Burtz dann genauso machen wollen mit seinem Burgtheater, das fast 700 Plätze hatte und das Frauentor mit fast 1000. Und hat dann überlegt, ja gut, für jeden Projektionsraum brauche ich 2 Maschinen.
Ja.
Denn die Filmrollen hatten eine Spieldauer von maximal so 17, 18 Minuten. Manche waren noch kürzer. Das heißt, ein Film hatte, hier sieht man, da liegt einer in den Schachteln. 5 Schachteln sind es, 5 Rollen und 5 Akte, sagt man auch dazu.
Ja.
Die mussten mit 2 Projektoren vorgeführt werden. Der Vorführer saß das. Wenn eine Rolle zu Ende war, die kann er aufmachen.
Nee, jetzt. Wunderbar.
Wenn eine Rolle zu Ende war, musste der Vorführer überblenden auf den zweiten Projektor. Das ging elektronisch, ne? Einfach mit einem Kippschalter, da war der Ton und das Bild von der einen Maschine weg und beim anderen da. Ne?
Mhm.
Und dazu brauchte man dann natürlich auch einen entsprechenden Vorlauf beim zweiten Akt, ne, und mit den entsprechenden Signalen, die eingeblendet sind im Bild, damit der Vorführer reagieren konnte, damit der Übergang nahtlos
war. Ja, genau. Ja.
So, jetzt hat er natürlich der Willy Burtz gesagt, wenn ich jetzt aus meinem Frauentor 4 Säle mache, dann brauche ich erstens mal 4 mal 2 Maschinen, klar. Ja, ich brauche 4 Vorführer. Ja, und natürlich auch mehr Personal und so fort. Und das ist vollkommen unwirtschaftlich. Und so bastelte er in einem System einer Vorführung, wo er einen Film ohne Pause und vor allem ohne Rückspulen. Ja,
ja.
Die Akte mussten ja dann auch immer wieder für die nächste Vorstellung zurückgerollt werden, vorführen konnte. Ne? Und dies ist der berühmte Filmteller. So wurde er genannt, ne? Der Bursche Filmteller. Und zwar wird der Film, da kommt daneben ein Schneidetisch in derselben Höhe wie der untere Teller. Und da wird der Film draufgeschnitten, Rolle für Rolle draufgespielt, und dann gekoppelt. Und am Schluss, man sieht hier ein Rad, das ist der ganze Film mit 5 Akten, nahtlos.
Ja.
So, und der wird mit einer Einstiegeinheit, die geriegelt wird durch einen Sensor über einen Galgen durch den Projektor durch, wieder zurück. Und hier liegt dann wieder der Anfang natürlich obendrauf. Man braucht dann bloß den Kern innen rausnehmen, den Anfang wieder einfädeln und kann in ein paar Minuten später schon wieder starten mit der nächsten Vorstellung.
Wow.
So dass ein Vorführer, wenn man die Anfangszeiten der einzelnen Säle dann etwas
versetzt hat.
Ja, wie dann auch hier im Sternpalast und auch in Ravensburg im großen Kino, ein Vorführer kann allein ein einziger alle Säle bedienen. Und das ist eine Erfindung.
Ja,
und dafür hat er den Technik-Oscar bekommen.
Ja,
ja,
man sieht hier ein Foto von ihm mit einem Academy Award.
Genau.
Und
das war, als deswegen ist er schon eine Legende.
Die sparsamen Schwaben, oder? Er wollte einfach ein bisschen sparen und hat das Kino revolutioniert.
1988 hat er diesen Technik-Oscar bekommen. Es gibt da Oscars nicht nur für Filme und Schauspieler und Produzenten, sondern auch für technische Innovation. Und ich habe auf meinen Reisen weltweit mit Filmdelegationen, ob das in China war oder in der Sowjetunion oder in Südafrika oder auf Hawaii, egal, überall waren diese Telleranlagen von Willy Burtz aus Ravensburg.
Großartig.
Ja, genau.
Ja, der Erfindergeist und auch ein bisschen die Sparsamkeit, ne?
Ja.
Dafür sind wir bekannt,
die Schwaben. Schwab,
ja. So, wir kommen jetzt zum 6. Teil. Und da sehe ich ein riesiges Objektiv. Da wird mir ja ganz schwummerig, so groß wie dieses Objektiv ist, oder ein ganz langes.
Also wir kommen hier zu einem weiteren berühmten Oberschwaben. Der stammt aus Sulmingen. Das ist eine kleine Gemeinde in der Nähe von Biberach, so 7 Kilometer von hier weg.
Okay.
Der Helmut Barth ging sogar hier in Biberach zur Schule, aufs Gymnasium, und hat aber 2 Jahre vorm Abitur, weil er es stinklangweilig fand, die Schule verlassen und ging nach München, hat dort eine Ausbildung zum Grafiker gemacht und dann hat er eine Anstellung gekriegt beim Bayerischen Fernsehen,
okay,
und wurde zum Kameramann ausgebildet.
Ah.
Und war da so erfolgreich, dass der legendäre Tierfilmer Eugen Schumacher, der die Fernsehserien Die letzten Paradiese machten, ihn verpflichtete. Und der Helmut Barth hat dann fast 7 Jahre für den Schumacher die ganzen Aufnahmen, okay, aus diesen letzten Paradiesen, Alaska, Nordpol, Südpol, Grönland, Sibirien, egal wo in der Welt, wo Tierreservate waren oder besondere Tiere lebten, hat er die Aufnahmen gemacht. Und hier sind ausgestellt, in dieser Vitrine, ist seine technische Ausrüstung.
Das ist seine Ausrüstung.
Einmal sein erster Schneidetisch, das ist noch der alte, das erste Modell. Und zwar, Moment, da steht er. Schneidetisch Sinex aus Hamburg.
Sinex aus Hamburg, genau. 35 so, mm.
Und dann seine Kameras. Die große Arri, die berühmte, und zwar für 35 mm Film. Ja. Und er hat prinzipiell nicht 16 mm verwandt, wie viele andere Dokumentarfilmer, sondern die Kinotechnik mit 35 mm. Die für die Weitaufnahmen und dann eine kleinere Kamera, auch 35 mm.
Ja.
Für die kleinen, also für Ameisen und Eidechsen und solche Dinge. Und mit diesem Objektiv, was du gerade da angesprochen hast, von Carl Zeiss Jena, eine Teleskoplinse, 1000 Millimeter.
Mhm.
Damit konnte er Nahaufnahmen bis zu 2 Kilometer Entfernung machen. Ein unglaubliches Ding. Und was das für ein Gewicht ist.
Ja.
Genau.
Da muss man motiviert sein, das als Dokument.
Und dann was ganz Besonderes, ne? Wenn man heute die wunderbaren Weltaufnahmen im Fernsehen sieht, Terra X und wie das alles heißt, ne? Mit sensationellen Aufnahmen, alle digital natürlich hergestellt, sogar mit Hubschrauber, später dann mit Drohnen und so fort. Der Ton ist nie echt.
Ja,
der wird
dann
hinterher draufgespielt. Und Helmut Barth war der Einzige, der jeden Film, den er machte, mit einer den Ton parallel aufnahm.
Okay.
Also er hat sich dann vom Eugen Schumacher, der er nur ausgenutzt hat, losgelöst, hat eine eigene Firma in Sulmingen, seiner Heimat, aufgebaut und hat sich auf Tiermonographien spezialisiert. Also Zauneidechse, Ringelnatter, der Igel, Wildschwein, Flusskrebs, Eichhörnchen, Fischotter, Waldameisen und so fort, Schleiereule. Und die sind, die Aufnahmen hat er immer dann auch parallel mit Ton gemacht. Und zwar durch diese Nagra, das eine, man kann dazu auch sagen, Tonbandgerät, aber ein Spezialgerät hat den Namen Nagra, das verbunden ist mit der Kamera.
Okay.
Na, und natürlich mit einem Akku.
Okay.
Mit dem Akku, so dass die Kamera, sobald er die angestellt hat, lief der Ton mit. Und so ist er der Einzige, der alle seine Filme mit dem Originalton der Natur und den Tieren herstellte. Das war was ganz Besonderes. Alle preisgekrönt, alle Filme, die er machte, weltweit preisgekrönt. Und hier war er der Kameramann für einen Film, der in Hollywood entstand, von den Wolper Productions in Los Angeles, mit dem Namen Die Hellstrom-Chronik. Dieser Film wurde 1971 mit dem Oscar als bester Dokumentarfilm ausgezeichnet. Und der Helmut Barth war für diesen Film der Kameramann und wurde sogar für den Oscar damals nominiert. Ja.
Wow. Das ist selten genug, dass man für einen Dokumentarfilm für die Kamera nominiert wird. Genau. Das ist schon sehr beeindruckend, ja.
Also, Der kleine Schwabe aus Sulmfeld bei Wieberach wurde Oscar nominiert.
Ja. Ne? Aber da sieht man, dass sich auch ein Einsatz in Technik lohnt. Also wenn man die Technik versteht und sie auch, also ich meine dieses Riesenobjektiv, das ist ja, also das muss man schon motiviert sein, es überall hinzuschleppen.
Genau so ist es. Da sieht man auch Bilder von ihm, ne?
Mit dem Eisbär.
Musste. Da ist er bei den Pinguinen, Ja,
sieht man ihn. Da ist er mit dem,
Genau. Also. das ist eine besondere Persönlichkeit. So, kommen wir zur nächsten Abteilung.
Genau. Abteilung 7.
Das sind zwei Abteilungen in einem, 7a und 7b. 7a ist gewidmet einem weiteren berühmten Schwaben aus Larbheim, der Karl Lemmle. Geboren 1867 in Larbheim, ist mit 17 Jahren ausgewandert in die USA, ist dort sein Bruder gefolgt, der schon 7 Jahre zuvor ausgewandert ist. Das Larbheim war ein kleines Städtchen, bettelarm, war die größte jüdische Siedlung in Württemberg und dank der großzügigen, der König von Württemberg hat den Juden dort genehmigt zu leben und ihre Geschäfte aufzunehmen und Firmen zu gründen, was damals in anderen Teilen des deutschen Landes nicht genehmigt war.
Ja.
So, aber die waren zum Teil bettelarm, und es sind viele ausgewandert in die USA. Wie gesagt, Lemmle ist ausgewandert dann nach USA, hat zuerst seinen Bruder gesucht, der lebte in Chicago und war Redakteur bei einer deutschsprachigen Zeitung, und hat ihm einen Job vermittelt als Textilhändler und ist schließlich nach Oshkosh in Wisconsin gekommen. Oshkosh ist an den großen Seen und diese Firma hieß Continental Clothing Company in Oshkosh. hat sich dort hochgearbeitet bis zum Geschäftsführer, hat die Nichte vom Besitzer, auch ein Jude wie er, geheiratet, die ist aus Nürnberg ausgewandert und hieß Stern, und hatte mit der zwei Kinder. So, und dann wurde es ihm irgendwo halt dann auch zu langweilig. Ne? Übrigens, diese Fabrik gibt's heute noch und die macht heute noch diese speziellen Jeans mit Trägern, diese Latzhosen.
Ach, ja, die machen die.
Die gibt's heute noch. Ne? Ich habe erst neulich mal bei einer Firma eine Hose entdeckt, da stand hinten drin Oshkosh, Wisconsin.
Wow.
genau. Also das war Lemmle. Gut. Und dann hat er bei einem Besuch bei seinem Bruder in Chicago eines der ersten Kinematographen entdeckt, Und die Leute sind 10 Minuten rein, haben in Nickel, hieß es damals, deswegen Nickel Odeon gezahlt und kamen strahlend raus und sagt, das mache ich auch. Hat in kürzester Zeit in Chicago ein paar solcher stationären Kinos gehabt, dann in Wisconsin und am Schluss war der größte in den USA.
Okay.
Und andere haben es natürlich nachgemacht und da gingen die Filme aus, Und das führte dazu, dass er einen Filmverleih gründete, dass die Kinobesitzer die Filme untereinander tauschen konnten. Und am Schluss war die Filmknappheit so groß, weil der Erfolg des Films in den USA sensationell war, dass er mit Filmproduktion begann, und zwar in New York. Und sein erster Film entstand 1909. Richtig, genau. Der hieß Hiawatha.
Okay.
Die Geschichte von einem Indianer und seine Liebesgeschichte mit der Tochter eines anderen Häuptlings.
Ja.
Das ist der Karl Lemmle, diese Figur in Leibesgröße. Der war gerade mal 1,58 Meter groß. Da hinten sieht man ihn mit Einstein, Albert Einstein, der berühmte Ulmer Einstein.
Ja.
Genau. Und der war nicht groß. Und da sieht man, wie klein der ist, Das sind alles Bilder aus Hollywood. Naja, gut. New York wurde ihm dann zu klein und da hatte er in der Nähe von Los Angeles ein Riesengelände gekauft. Los Angeles war damals ein Dorf, und er hat eine aufgelassene Hühner- Farm aufgekauft und dort Universal aufgebaut. Nach wie vor das größte Filmstudio der Welt, auch heute noch. Ne? Das war sein Werk, Universal. Er war also der Gründer von Hollywood. Ja. Karl Lemble, der kleine Jude aus Laupheim. Ich habe mal eine Retrospektive während den Filmfestspielen zu Ehren von Karl Lemble gemacht, ne? Habe auch viele seiner Filme gezeigt und habe da auch dadurch die Kontakte gekriegt, noch zu Nachkommen von Karl Lemble. Das ist seine Nichte, die noch 102 Jahre alt wurde und in Filmen von ihm mitspielte. Ne? Und da hat sie mir damals dann geschrieben, ja, it's my great pleasure to greet all of you at the Biberacher Filmfest, especially Mr. Adrian Kutter. Der bedankt sich dafür, dass ich ihren Onkel es geehrt habe. Ne? Und drunter gibt's sogar noch eine handschriftliche Notiz von weiteren Nachfahren der Max Lemle. Die haben in Kalifornien heute noch eine große Kinokette und zwar speziell nur mit europäischen Filmen.
Ach,
ja, genau.
Ja, Wahnsinn. Ja.
Na, und die freuten sich natürlich auch riesig über den Kontakt zu mir und dass ich die Filme von dem beliebten, ja, der wird genannt Onkel Karl.
Onkel Karl.
Also ja. Der ist in den USA heute noch als Onkel Karl. Karl hieß er dann mit C in USA, dann gefeiert wird. So, das ist also die Vibrine Nizuriere, ein berühmter Schwabe, Karl Lemle. Und die zweite Abteilung ist eigentlich nur ein Projektor, der aber eine besondere Geschichte hat. Ein Ernemann Imperator aus dem Jahr 1922. Dazu muss man als historischen Hintergrund sagen, es gab natürlich im Deutschen Reich, ne, wie auch später, viele Ortschaften, wo es keine Kinos gab.
Ja.
Ja. Und die Nationalsozialisten, die natürlich mit ihren Propagandafilmen überall präsent sein wollten, haben ein System entwickelt. Das waren diese roten Laster mit hinten eine Öffnung, wo man hinausprojizieren konnte. Der Projektor stand in dem Laster drin. Die Bildwand lag oben drüber und die haben sie dann bloß davor gestellt und konnten dann in den Orten, wo keine Kinos waren, Filme vorführen. Mhm. Und das hat die katholische Kirche in Schelklingen, das ist in der Nähe von Ulm und war damals dann nach Kriegsende französisch besetzt, aber zuvor, wie gesagt, die hat es so geärgert, dass sie so einen Projektor gekauft haben und mit dem in der Kirche Vorführungen machten. Und hier diese Plakate, die sie gemalt haben, ja, also, dass man da nicht rauchen darf in der Kirche und dann mit Musik, also Klavierbegleitung, alles Mögliche, ne? Und die haben, was viele einfach nicht glauben konnten, sogar die offizielle Genehmigung gehabt für diese Filmvorführungen. Hier habe ich ein Schreiben vom Februar 1937, Geheime Staatspolizei Stuttgart. Es besteht Veranlassung, darauf hinzuweisen, dass auf Filmvorführungen, die als öffentlich-kirchlich konfessionelle Veranstaltungen und Kundgebungen anzusehen sind, die Verordnung und sofort gilt. Die Vorführung der Kirchen und Kircheigenbräuten ist gestattet. Und hier sogar von der NSDAP-Gaustelle die Auflistung der Filme, die sie dann zeigen durften, genehmigt. Also hier, es wusste auch kein Mensch, dass die tatsächlich das genehmigt bekommen
okay.
hat. So, und jetzt kommt Folgendes. 1945 war Schelklingen französisch besetzt, übrigens wie auch Biberach. Und die Franzosen haben alles mitgenommen, was nicht nied- und nagelfest war. Mhm. Vor allem dann auch technische Gerätschaften wie Filmprojektoren und so fort. Ja, und es gab einen Erlass, hier habe ich die Beschriftung dafür in Französisch und in Deutsch, dass alles dieses Material abgeliefert werden muss. Mhm. Und das wurde gesammelt und nach Colmar gebracht. Colmar war die große Stelle für die Raubkunst. Ne? Teppiche, Gemälde, Industrieanlagen, alles ging nach Colmar und von dort nach Frankreich rüber natürlich. So, und die guten Schelklinger Katholiken sagten, mir gebet unseren Projektor nicht her. Und haben ihn versteckt auf dem Kirchturm der katholischen Kirche in Schelklingen. So. Und dann Über 50 Jahre später haben die denn bei Reparaturarbeiten auf dem Kirchendach, und der Kirchendachzugang oben kann man ja drauf laufen, ja, wie auf einer Bühne, ja, und da ist eine kleine Vorebene im Kirchturm, ja, und die kann man erreichen nur durch eine senkrechte Leiter, so 30, 40 Meter hoch, und da kam dieser kleine Vorplatz, von dem man aus auf das Kirchendach rüberlaufen konnte, und da mussten die hin zu Reparaturen, wahrscheinlich weil das Dach nicht dicht war oder sowas, und entdeckten in einem Seitenverlies diesen Projekt, und da haben die den versteckt.
Den musst du ja erstmal da hochbringen.
Auseinandergenommen.
Ja, auseinandergenommen. Okay.
Der war total verrostet und verrottet.
Ah,
und
da
haben sie mich angerufen, Herr Kutter, hätten Sie Interesse dran? Und da bin
Wahnsinn.
Ich rüber, und dann haben wir den auseinandergenommen, den Kopf, na, und das Lampenhaus und das Stativ, und haben das an Seilen senkrecht die 30 Meter runtergelassen. Und ein Mitglied vom Verein hat dann, da sieht man Bilder, wie verrostet das alles war, dann entrostet und hergerichtet, und der läuft wieder. Einwandfrei, ne?
Präzisionstechnik.
Also eine besondere Geschichte, gell?
Ja, total.
Ja.
Aber warum haben Sie ihn denn nie wieder runtergeholt? Haben Sie ihn vergessen?
Ich vergesse. Erst dann 50 Jahre später. Das war dann, Moment. Also, 45 haben Sie den versteckt und 65 Jahre später dann per Zufall gefunden. Jetzt können wir das ausrechnen. 45 und 65. 2000 und
Gottes Willen. Wie 45 und 65?
Ja, genau.
Sind noch 20 Jahre, oder?
Ja, ja.
Genau. Aber dann haben doch die ihn versteckt haben, müssen ihn, haben die nicht, ich meine, man weiß es jetzt nicht mehr, aber die, wenn dass sie nicht dran gedacht
haben. Als sie den gefunden haben, haben die recherchiert, natürlich im Rathaus, und dann sofort alles entdeckt. Ja, das gehört zu der Kirche, die haben es versteckt, ja. Das war alles dokumentiert.
Ja, aber dass die dann nicht irgendwann gesagt haben, sie holen ihn selber wieder runter,
weißt du? Das ist total in Vergessenheit.
Total in Vergessenheit, verrückt, ja.
Genau.
Ja. Schön für dich,
für dieses
schöne Exponat.
Genau. So, jetzt mal gucken, 7. Dass wir die richtige Reihenfolge haben. Moment, was kommt denn? 8. Moment, ich schaue mal schnell.
Abteilung 8. Genau. So, dann stehen wir jetzt vor der 8. Abteilung des Filmmuseums. Das ist eine große schwarze Box, in die wir jetzt hineingehen, mit einem roten Band gesichert, mit einer roten Kordel. In der Filmkabine nur die unbedingt notwendigen Gegenstände aufbewahren, steht hier an der Wand geschrieben.
So, das
wir schauen
ist
also in eine Filmkabine.
Eine einmalige Besonderheit auch.
Ja.
Das ist der sogenannte Kinoprojektionsraum aus Basel.
Okay.
Vor dem Zweiten Weltkrieg noch war eine riesige Kolonie von Deutschen, die in Basel wohnten.
Mhm.
Und die haben, Moment. Die haben im Jahr 1941 mit dem Geld von einer großen Stiftung aus dem Deutschen Reich Röchling war ein großes metallverarbeitendes Unternehmen in Deutschland. Natürlich während dem Zweiten Weltkrieg haben die für den Krieg gearbeitet.
Mhm.
Haben aus dieser Stiftung Geld bekommen, um ein großes Unterhaltungszentrum in einem Vorort von Basel aufzubauen. Den sogenannten St. Alban-Saal. Ein großer Saal, wo man also Theater, Konzerte, Großveranstaltungen machen konnte. Und es war auch eingebaut eine Filmkamera. Auch dort konnten sie Filme vorführen. Und das Ganze wurde betrieben bis 1945. Und dann haben die Schweizer einfach alle Deutschen aus Basel ausgewiesen. Nach dem Motto, jeder Deutsche ist ein Nazi. Kühne Behauptung, ne? Ohne Nachweis zu sein, aber sie haben es gesagt und haben alle ausgewiesen, und die mussten sogar ihr Vermögen zurücklassen, ihre Häuser und so fort. Das waren die Schweizer auch,
ja,
in vielen
ja.
anderen Fällen. Ja. Gut, also, so, und dann 1994 haben die per Zufall den Projektionsraum wiederentdeckt. Dazu muss man sagen, dass der Saal natürlich, das ganze Haus, das ganze Gebäude konfisziert wurde, auch von der Schweiz, von den Baslern, und haben das als zweites Stadttheater von Basel benutzt. So, und bei Umbauten 1994 haben die entdeckt, da ist ein Projektionsraum, der abgeschlossen von 1945 bis 1994, also 50 Jahre, abgeschlossen. Und die brauchten den Raum bei den Umbauten für irgendetwas, ich weiß es nicht, und haben dann natürlich überlegt, ja, das hat ja mal den Deutschen gehört. Also riefen sie an bei einem unserer Mitglieder, einer der Leiter des Technischen Landesmuseums in Mannheim, der hat dann mich angerufen und dann bin ich nach Basel und haben mir das angeschaut und haben die gesagt, wir schenken euch das. Es muss alles leer werden, ja.
Okay.
Und dann musste ich auf die Zunge beißen, wir schenken es euch. Ja, ja. Dann hat's mal gehört.
Ja, ja.
Also, und dann sind wir mit dem Laster gekommen und haben das alles abgebaut.
Okay.
Und die haben gesagt, aber ihr müsst es in eurem Museum original so einbauen, wie es in Basel war.
Ja.
Dann haben wir den Raum nachgebaut. Natürlich ist es mit dieser massiv.
Ja.
Ja. Und innen sieht es genauso aus wie dort.
Ach.
Wir haben das fotografiert. Wir haben das ausgemessen, auch diese Erhöhung hier drin, wo der Projektor draufsteht. Erstaunlicherweise gab es da nur einen Projektor, ja, aber mit großen Rollen, sodass man einen langen Film mit einer Pause vorführen konnte.
Okay.
Das ist der Projektor, ne? Ja. Dann die Guckfenster, alles original, der Kontrolllautsprecher, der Verstärker für den Ton, der Gleichrichter, ja. Dann der Saalverdunkler sogar, ne? Und der Gong, der berühmte Gong, der damals üblich war.
Super.
Genau. Das ist der Umrolltisch, ne, für den Vorführer, dass der den Film umrollen konnte.
Aha.
In dieser Box sind die Rollen, die Filmrollen, dann gelagert gewesen, ja. Die Notstrombatterie, wenn der Strom ausfiel, im Kino bedienen. Und alles, genau wie es in dem Projektionsraum war, in Basel, nachgebaut. Die ganzen Versicherungen und so fort. Ne? Also, das ist wie eine Zeitreise ins Jahr 1941 original und unverändert. Sowas findet man in Deutschland nicht nochmal.
Wahnsinn.
Genau.
Und hier sieht man auch gut, was für eine immense Logistik und Technik dahinter war, einen Film zu zeigen, wie bedeutsam ein Film war. Das musstest du alles irgendwie auch erst mal haben.
Wir haben sogar die Originalkabel, ja. Das sind Bleikabel, dann Steckdosen aus Keramik,
ja.
Und Schalter auch. Ne? Alles original. Sogar der Löscheimer. Das Film war damals höchst brennbar.
Ja.
Und es gab also einen Löscheimer mit Sand,
ja.
Dass man den drüber, wenn der Projektor brannte, drüber schütten konnte und eine Asbestplane.
Ach.
Die ist da oben drin.
Die ist da oben drin, okay. Deswegen ist ja auch heute Filmmaterial gar nicht mehr aus Zelluloid, gell? Weil das nicht mehr so brennbar ist. Das ist ja ein anderer Kunststoff. Ich weiß gar nicht welcher, aber.
Der Nitratfilm war halt explosionsartig hochgegangen. Und der spätere Zelluloid, das konnte es anzünden, das hat ein bisschen geschmort, mehr nicht.
Ja.
Ja. Und die müssen damals 45 fluchtartig raus sein.
Ja.
Da lag noch auf dem Tisch alles voll vom Vorführer.
Ach.
Ein Schneidegerät und alles Mögliche. Und jetzt halte ich fest, ein Aschenbecher mit einer ausgedrückten Zigarette drauf, obwohl es höchst verflammbar war zu rauchen, ja. Diesen Aschenbecher und die Zigarette habe ich auch noch eingeschlossen, damit es niemand mitnimmt. Nur als Beweis dafür.
Ja, ja, schon verrückt. Ne? Ja. Ja, super.
Ja, eine Besonderheit.
So, dann haben wir jetzt die Hälfte des Rundgangs geschafft. Genau. 16 Abteilungen sind es insgesamt. Lass uns an dieser Stelle eine kurze Pause machen. Wir beenden die Episode. Wir haben ja eine Stunde durch.
Ja.
Und den zweiten Teil des Rundgangs werden wir dann in der nächsten Episode fortsetzen. Ich freue mich drauf und vielen Dank für diese schon mal.
Danke dir, lieber Michael.
Das war Liebes Kino. Erinnerungen von Adrian Kutter. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Gesprächsreihe Liebes Kino ist ein Podcast der Filmtage Oberschwaben und wird moderiert von Michael Scheier. Alle Informationen zum Ravensburger Filmfestival finden Sie auch im Internet unter www.filmtage-oberschwaben.de. Immer im Oktober treffen im Frauentor-Kino Filmemacher und Publikum aufeinander, um sich über aktuelle Spielfilme, Kurzfilme und Dokumentarfilme auszutauschen. Schauen Sie doch mal vorbei. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.